Hallo und herzlich willkommen zum China Log China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin China-Beraterin, interkulturelle Trainerin und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin des China Log China Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Ausbildung von Chinesischlehrern an deutschen Schulen sowie die China-Kompetenz an deutschen Schulen. Dazu wird uns Frau Vera Schick von der Uni Tübingen eine Einführung geben bzw. mehr über die Lehrerausbildung in Deutschland und insbesondere in Tübingen geben. Ansonsten findet ihr auch, wie bereits in der letzten Folge angekündigt, in den Shownotes den Link zur China Log Akademie. Dort findet ihr verschiedene Trainings sowie auch die Anmeldung zu den kostenlosen und weiterbildenden China Log Insights. Also klickt einfach mal auf den Link zur China Log Akademie und schaut vorbei. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit dem Interview mit Vera Schick zum Thema der Lehrerausbildung und der China-Kompetenz an Schulen in Deutschland. Hallo Frau Schick, schön, dass Sie im Podcast sind.
Hallo Frau Weidmann.
Da starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Wie kommen Sie denn überhaupt zu China?
Ja, also bei meinem Aufwachsen war China tatsächlich noch sehr, sehr weit weg. Man hat über das Land nicht sehr viel gewusst und auch im Schulunterricht hat es keine Rolle gespielt. Wenn allerdings an meiner Schule Chinesisch angeboten worden wäre, hätte ich sicher belegt, weil mich Sprachen einfach immer schon fasziniert haben. Zum Sinologiestudium bin ich aber tatsächlich eher durch Zufall gekommen. Es war damals so, dass ein Bekannter meiner Eltern einen Japanischkurs belegt hatte am Landessprachinstitut in Bochum und der war restlos begeistert. Und ich habe irgendwie, Japanisch hat mich nicht interessiert, aber ich habe dann ganz spontan einen Chinesischkurs belegt. Und 3 Wochen bin ich dann eingetaucht in die chinesische Sprachwelt und dann war die Entscheidung eigentlich gefallen. Ich habe mich dann in Tübingen für das Studium der Sinologie, Germanistik und Philosophie eingeschrieben. Auslandsjahre dann in Taiwan und in Peking verbracht und so bin ich eben immer weiter in die Materie China eingedrungen.
Okay, das klingt ja nach einer sehr tiefen China-Karriere. Sie arbeiten ja, also Sie haben in Tübingen studiert und arbeiten auch jetzt noch in Tübingen und zwar am China-Zentrum im Fachbereich der Ausbildung für Lehrkräfte. Vielleicht können Sie uns da mal erzählen, was Sie denn da genau machen.
Also da muss ich vielleicht noch ein bisschen genauer werden, denn eigentlich bin ich institutionell doppelt verortet. Also zur einen Hälfte arbeite ich tatsächlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am China-Zentrum Tübingen. Zur anderen Hälfte bin ich im Schuldienst und bilde künftige Chinesischlehrer aus. In beiden Bereichen geht es um Chinesischunterricht und was meine Arbeit eigentlich besonders macht und für mich auch reizvoll, ist die Tatsache, dass ich Einblick eben in 2 Facetten habe, nämlich die universitäre Forschung einerseits und die schulische Praxis andererseits. Und so kann ich beides gut miteinander verbinden und bin auch eben in beiden Bereichen gut vernetzt. Also im China-Zentrum bin ich eher so zuständig für Forschungsprojekte. Im Moment gerade ein Forschungsprojekt zum Unterricht von chinesischen Schriftzeichen für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Und die Ausbildung für Chinesischlehrer, die mache ich tatsächlich am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte. Das gehört zum Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung und ist direkt dem Kultusministerium unterstellt.
Ich glaube, die meisten, die kennen ja sowas über Lehrkräfte, Weiterbildung eher so aus dieser Studie der China-Kompetenz in Deutschland. Die Studie hieß ja China kennen, China können und wurde vom Merix-Institut für China-Studien verfasst. Und ich glaube, das ist auch immer, wenn das Thema angesprochen wird, mit die meistzitierteste Studie, die angesprochen wird. Also immer, wenn China-Kompetenzen in Deutschland angesprochen werden, dann habe ich das Gefühl, man spricht von dieser Studie. Und daran zeigt sich dann eben auch, dass China-Kompetenzen in Deutschland eher vernachlässigt werden. Da stand zum Beispiel, dass in Frankreich 7-mal so viele Schüler Chinesisch lernen wie bei uns. Und ich hätte jetzt mal gesagt, das sagt wahrscheinlich auch was über den Stellenwert der China-Kompetenz hier bei uns aus.
Naja, da müssten wir vielleicht zunächst mal klären, von wessen China-Kompetenz eigentlich überhaupt die Rede ist. Also es sind ja viele Bereiche, die da in Blick zu nehmen sind. Da ist die Wirtschaft einerseits, da ist natürlich der Wissenschaft- und Forschungsbereich, Bildung und Ausbildung, aber auch die Zivilgesellschaft. Also ich habe die Zahlen ja nicht selber überprüft. Ich würde aber definitiv sagen, dass ich nicht glaube, dass die China-Kompetenz in Frankreich 7-mal so hoch ist wie in Deutschland. Dass sie aber natürlich nicht ausreichend ist, das ist, glaube ich, auch richtig. Und deswegen hat die Merix-Studie da natürlich schon den Finger in die Wunde gelegt. Sind ja auch ganz prompt dann Justierungen gekommen. Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat ja ein groß angelegtes Programm zur Steigerung der China-Kompetenz an deutschen Hochschulen gestartet. Da gehört zum Beispiel dann auch das China-Forum Tübingen hier an einem China-Zentrum dazu, das von Professor Schmidt-Glinzer geleitet wird. Im Bildungsbereich sind auch ganz viele Programme aufgefahren worden, also der Schüler- und Lehrkräfteaustausch. Es gab das Jahr des chinesisch-deutschen Jugendaustausches. Auch im Bereich der beruflichen Bildung soll mehr investiert werden. Und das PASCH-Netzwerk soll auch ausgeweitet werden. Die Schulen sind natürlich da auch mit angesprochen. Und ich denke, da ist eigentlich der wichtigste Punkt für den Aufbau von China-Kompetenz. Denn das sind junge Menschen, die wir sehr früh für einen Blick schärfen können und die vielleicht dann später im Bereich China auch tätig sind.
Man sagt in Deutschland trotzdem immer, also Sie haben das jetzt eigentlich gerade schon ein Stück weit auch widerlegt, aber man spricht ja in Deutschland trotzdem dann momentan noch so, dass es eigentlich ein mangelndes Interesse gibt. Und ja, ein anderes Thema, was da immer kommt, ist, dass eigentlich die Anzahl der Sinologiestudenten angeblich zurückginge. Mhm. Und man so dann begründet, dass einerseits zwar China immer wichtiger wird, aber auf der anderen Seite immer weniger Studenten sich tatsächlich dafür interessieren würden. Ich bin da selber immer so ein bisschen kritisch, weil ich sage, naja, nur damit ich mich für China interessiere, muss ich noch lange nicht Sinologie studieren. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, was haben Sie da für eine Meinung dazu?
Ja, also ich glaube definitiv nicht, dass es am mangelnden Interesse liegt. Also China spielt ja eine ganz wichtige Rolle und die deutsch-chinesischen Beziehungen sind ja seit vielen Jahren stark, intensiv, freundschaftlich und gut. Was man vielleicht konstatieren muss, ist, dass eine Veränderung notwendig ist, dass vielleicht stärker auch die Begegnung auf Augenhöhe gefragt ist. Dazu muss man jetzt nicht zwingend China-Experte sein. Man braucht einerseits natürlich Wissen, auf der anderen Seite braucht man vor allem eine offene Perspektive. Und ich bin Ihrer Ansicht auch, dass nämlich wir einfach auch vielleicht akzeptieren müssen, dass China-Interesse nicht zwingend ein Sinologiestudium zur Folge hat. Ja. Also da müssten ja auch die sinologischen Institute vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sein. Und dann muss man eben auch sagen, es gibt zahlreiche wirklich interessante Studiengänge mit China-Bezug und China-Inhalt, die eben interdisziplinär sind, berufsspezifischer sind und Doppelabschlussprogramme anbieten. Und das sind natürlich Reize für Studenten, die ansonsten zum Wissenschaftspartnerland China vielleicht noch ein bisschen mehr Distanz haben und sich das auch nicht vorstellen können, in China zu studieren, weil ihnen das Wissen fehlt und weil sie vielleicht auch so ein bisschen die bürokratischen Hürden fürchten.
Das heißt aber dann schon, dass man die wesentliche Offenheit eigentlich über die Schule erlangen könnte. Jetzt weiß ich aber, dass in Bayern so die Ausbildung der Chinesischlehrer sehr zu wünschen übrig lässt. Und ich spreche jetzt Bayern an, weil ich eben eigentlich in München wohne und das für mich eben mit am relevantesten ist und ich auch in Bayern in die Schule gegangen bin. Damals hat sich aber für Chinesisch schon niemand interessiert. Nur an der VHS gab es da noch Kurse und ja, Baden-Württemberg, würde ich mal sagen, ist da mit Tübingen dann schon deutlich voraus. Wie sieht's denn da auch im Rest von Deutschland aus?
Ja, also zunächst mal muss ich Bayern ein bisschen in Schutz nehmen. Also okay. Man kann natürlich Sinologie studieren in Bayern und die Sinologie hat eine lange und gute Tradition. Es ist aber tatsächlich richtig, dass es kein grundständiges Lehramtsstudium Chinesisch in Bayern gibt. Wer das machen möchte, der muss tatsächlich entweder nach Göttingen gehen oder nach Bochum oder nach Tübingen. Das sind die Standorte, in denen es die Lehrerausbildung gibt. Dass es nicht mehr Ausbildungsstandorte gibt, das hat sicher viele Gründe. Wenn man die Schulverteilung mal anschaut, ist in der Merix-Studie auch deutlich geworden, dann gäbe es eigentlich drei argumentationsstarke Kandidaten. Das ist zum einen Hamburg, Berlin und dann aber auch Bayern. Und ich denke, dass da die Basis schon viel weiter ist als die Struktur von oben. Also in Bayern sind es ja 9 Gymnasien, die Chinesisch als Abiturfach anbieten inzwischen. Da wäre es dringend geboten, mal von oben eine institutionelle Grundlage zu schaffen.
Was sind das dann für Lehrer, die momentan in Bayern unterrichten? Also wurden die dann einfach in Bochum, Göttingen oder Tübingen ausgebildet? Mhm. Oder sind das chinesische oder Muttersprachler, die dann unterrichten?
Also ich weiß es jetzt in Bayern ganz genau nicht, aber es wird wahrscheinlich so sein wie an vielen anderen Orten. Wir sind im Moment noch in so einer Zwischenphase. Also es gibt an ganz vielen Schulen tatsächlich noch die Quereinsteiger, die Seiteneinsteiger, die mit einem Fach an eine Schule kommen, mit einer gewissen pädagogischen Grundausbildung, häufig auch Muttersprachler sind, die Chinesisch unterrichten. Und zunehmend kommt jetzt aber die Generation von jungen Lehrern, die tatsächlich schon eine grundständige Lehramtsausbildung hat. Und ich hoffe, dass das so eine gute Mischung dann am Ende gibt.
Wie lange gibt es denn überhaupt die Lehrerausbildung in Tübingen schon im Fach Chinesisch? Gibt es die schon lange oder?
Also es ist seit 2010 möglich, Chinesisch als Beifach zu studieren. Chinesisch als Hauptfach ist im Wintersemester 2013/14 gestartet. Der erste Referendarskurs, der hat im Januar 2015 angefangen.
Okay, das ist doch schon eine ganze Weile jetzt auch. Ja. Wie sind denn die Voraussetzungen, um in Tübingen überhaupt Chinesischlehrer, also mit der Ausbildung dann zu beginnen? Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, es sind auch viele Quereinsteiger beispielsweise mit dabei. Aber man stellt sich das, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer vor. Also jetzt so Englisch hat ja jeder in der Schule oder vielleicht auch Französisch oder Spanisch. Und dann hat man schon mal so eine Grundkenntnis. Bei Chinesisch ist das ja wahrscheinlich was anderes, weil einfach noch gar nicht so viele überhaupt in der Schule das hatten und dann so eine Grundlage auch mitbringen.
Also es ist tatsächlich bis jetzt noch so, dass keine Chinesischkenntnisse erforderlich sind. Mhm. Der Studiengang ist zumindest hier auch zulassungsfrei, also die Hürden sind anfänglich eigentlich nicht sehr groß. Und die meisten Hochschulen streben das auch an, dass es als Fach so zu studieren ist, dass man jederzeit auch wechseln könnte. Inzwischen ist aber so, dass die meisten Lehramtsstudenten sich von Beginn an eben bewusst für diesen Studiengang entscheiden. Das heißt, die wollen auch Chinesischlehrer werden. Und es ist tatsächlich spannend. Ich freue mich drauf, dass ich irgendwann mal an der Uni Schulabgänger mit Chinesischabitur treffe, die sich für den Studiengang Chinesisch als Lehramt einschreiben. Denn dann ist sozusagen die Spirale auf der nächsten Ebene.
Und wie läuft das Studium dann ab? Wie jedes Sprachstudium, also genauso wie wenn man Englischlehrer wird dann, oder ich vermute mal, dass man deutlich mehr Sprachunterricht dann auch braucht, vor allem wenn man am Anfang keine Voraussetzungen oder kein Chinesisch eigentlich erstmal sprechen muss.
Also in der Bachelorphase ist natürlich der Spracherwerb eindeutig im Zentrum. Also modernes Chinesisch, aber auch Grundkenntnisse in der Schriftsprache und natürlich entsprechende Seminare und Vorlesungen zum Beispiel Geschichte Chinas. Eine Besonderheit in Tübingen ist, dass man im 4. Semester in Peking studiert. Ansonsten hat man im Prinzip natürlich auch nicht nur das eine Fach, denn wenn man Lehrer werden möchte, braucht man ein Zweitfach. Das heißt, die lehramtsspezifischen Inhalte, also die Fachdidaktik und auch das bildungswissenschaftliche Studium, muss man natürlich dann auch in beiden Fächern absolvieren. Und dazu gehören eben dann auch Schulpraktika und ein Praxissemester.
Und wenn man dann fertig studiert hat, hat man dann wahrscheinlich nicht an jedem Gymnasium die Möglichkeit, auch zu unterrichten. Ich vermute mal, das ist dann beschränkt auf die Schulen, wo es schon Chinesisch gibt, oder passiert da auch gerade viel?
Also zunächst muss man mal sagen, wenn man das Studium abgeschlossen hat, hat man theoretisch viele Möglichkeiten. Also man kann in den Verlag gehen, man kann Übersetzer werden oder man kann in die Erwachsenenbildung gehen. Chinesischlehrer ist man noch längst nicht. Denn der Masterabschluss ist ja erst die erste Hürde. Also darauf folgt ja dann die Phase 2 der Lehrerausbildung, nämlich der Vorbereitungsdienst. Die meisten kennen das besser unter dem Begriff Referendariat. Der findet am Lehrerseminar statt und dauert 18 Monate. Also in der Zeit sind die Referendare dann gleichzeitig an der Ausbildungsschule und am Seminar und sollen eben die wissenschaftliche Theorie und die schulische Praxis zu verknüpfen lernen. Und erst wenn man das Referendariat abgeschlossen hat mit der zweiten Staatsprüfung, kann man in den Schuldienst übernommen werden. Nun hängt es natürlich bisschen auch davon ab, welches Zweitfach man studiert hat. Es gibt immer Fächer, die gesucht sind und weniger gesucht sind. Deutschgeschichte ist immer eher ein bisschen schwierig. Die MINT-Fächer sind natürlich sehr gefragt. Ganz entscheidend hängt es aber auch von der Einstellungspolitik des Landes ab. Also da wird eben auch geschaut, wie viel Prozent Sättigung ist da im Land und wie viel wird eingestellt. Das kennt man ja in der Lehrerbildung, dass das wellenförmig verläuft.
Jenseits der reinen Sprachlehrer, werden da auch andere Lehrer dann ausgebildet zum Land China? Oder wie, also ich stelle mir gerade so vor, dass man ja eigentlich China ganz gut im Wirtschafts- und Erdkundeunterricht beispielsweise unterbringen könnte oder auch in vielen anderen Fächern, wo man irgendwie übergreifende Themen mit einbauen kann in den Unterricht. Gibt es da auch eine Ausbildung? Also kann man sich auch zu China als Lehrer dann fortbilden?
Ja, also ich meine, im Prinzip ist natürlich so, wer Wirtschafts- oder Erdkundelehrer werden möchte, der muss natürlich seine Lehrerausbildung in Wirtschaft und Geografie machen. Aber was Sie natürlich meinen, ist die viel zitierte China-Kompetenz. Woher nimmt ein Erdkundelehrer oder ein Geschichtslehrer oder Wirtschaftslehrer sein China-Wissen? Wenn man mal die Bildungspläne für China-affine Fächer sich anschaut, dann gibt es tatsächlich mehr Bezüge, als man vielleicht denkt. Es wird ja immer behauptet, China spielt überhaupt keine Rolle im Schulunterricht. Das stimmt so gar nicht unbedingt. Es ist vielleicht so, dass Lehrer sich auch scheuen, das zu aufzugreifen im Unterricht, weil ihnen einfach die Expertise fehlt. Da sind natürlich einerseits die Chinesischlehrer gefragt. Hier gibt es tolle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Kollegen, also Seminarkurse oder fächerübergreifende Projekte oder Exkursionen. Nein. Auf der anderen Seite, und das ist das, was Sie ja gerade angesprochen haben, gibt es eben auch einen enormen Fortbildungsbedarf. Also das heißt, es muss einfach gelingen, auch bereits installierte Lehrerinnen und Lehrer in die Lage zu versetzen, China-Inhalte an Schulen zu vermitteln. Also da ist in Tübingen auch schon einiges passiert. Also wir haben da zum Beispiel das Modul China-Kompetenz und haben die Lehramtsstudierenden aller Fächer über 2-3 Semester hinweg die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Aspekten der chinesischen Kultur und Gesellschaft und Wirtschaft auseinanderzusetzen und so eben eine Zusatzqualifikation zu leisten. Und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr auch gelingen kann, Lehrer, die schon im Amt sind, zu Fortbildungen einzuladen. Und da ist natürlich auch wieder die Vernetzung von Universität und Schule gefragt und müssen auch die Institutionen zusammenarbeiten.
Also ich glaube, ich bin dabei Ihnen, dass es da auch noch viel zu tun gibt, damit das wirklich in die Breite auch greift. Also ich habe immer wieder auch nach Vorträgen oder in Seminaren, die ich auch an Unternehmen halte, dann so schon fast besorgte Eltern, weil die halt über die Arbeit dann noch mitbekommen, dass China natürlich total wichtig ist, meistens dann auch bei den Unternehmen eine große Rolle spielt und sie aber bei ihren Kindern halt in der Schule den Eindruck haben, die lernen da überhaupt nichts dazu und dann auch immer fragen, wie sich denn die Kinder dann weiterbilden können. Haben Sie da vielleicht gerade noch einen Tipp für ein Buch, das ein Kind lesen sollte? Also eins, das Allgemeinwissenschaft.
Allgemeinwissen. Zu Chinesisch oder zu China selbst?
Zu China selbst. Gibt's da was?
Das sind immer gemeine Fragen. Also zu Chinesisch wird mir jetzt was einfallen. Da würde ich mal die Gebrauchsanweisungen Chinesisch mir anschauen. Okay. Zu China-Kompetenz. Ui, da gibt's so viel.
Sonst können wir ja vielleicht im Anschluss noch in den Shownotes eine kleine Liste mit Büchern verlinken.
Ja.
Dann kann man da im Anschluss noch draufschauen und dann kann man da seinen Kindern vielleicht einfach weiterhelfen.
Das ist eine gute Idee, ja. Es gibt auch ganz tolle Materialien für junge Lerner.
Okay, super. Ja, also das wäre, glaube ich, sicherlich hilfreich, damit ich all den besorgten Eltern jetzt bald mal weiterhelfen kann. vielleicht auch gerade noch eine Frage zu den chinesischen Schülern, um mal die andere Perspektive noch zu betrachten. Was lernen denn die Schüler eigentlich im Schulunterricht, wenn sie chinesischen Unterricht haben?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn ich glaube, die Schwierigkeit, die Eltern auch sehen und zu Recht natürlich auch sehen, ist die Tatsache, dass Chinesisch einfach eine echte Fremdsprache ist. Also Fremdsprachen haben wir natürlich viele an der Schule, nur sind die immer sehr nah. Also wer Französisch oder Spanisch oder Englisch lernt, hat ja jederzeit die Möglichkeit, sich Spanisch, Englisch oder Französisch irgendwo anzuhören oder auch mal da in die Land zu gehen. Und da ist China halt wirklich immer noch sehr weit weg. Und das heißt natürlich aber auch, dass der Rückgriff auf gelernte Sprachen ja eigentlich nur da sinnvoll ist, wenn es um Methoden und Sprachlernkompetenz angeht. In der normalen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kommt Chinesisch aber in der Regel eben nicht vor. Deswegen ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Lehrkraft es wirklich auch schafft, authentische Situationen und Sprechanlässe im Unterricht zu schaffen und eben auch von Beginn an wirklich chinesische Texte einzusetzen. Und ganz toll ist es natürlich, wenn dann in der Klasse noch chinesische Schüler sitzen oder wenn es an der Schule Fremdsprachenassistenten gibt. Noch schöner ist es, wenn es Exkursionen gibt bis hin zu Schüleraustausch oder Studienfahrten. Denn so kommt man eher eben in die Lage, Chinesisch wirklich auch mal anzuwenden im realen Leben. Ja. Ansonsten ist Chinesisch, muss man ganz klar sagen, zwar eine distante Fremdsprache, aber im Prinzip einfach auch eine moderne Fremdsprache. Das heißt, unsere Schüler lernen genau das, was alle Fremdsprachen unterrichten, nämlich kommunikative Fertigkeiten, also Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, Sprachmittlung, Umgang mit Texten, Umgang mit Hilfsmitteln und dann aber, und das ist, glaube ich, für Chinesisch dann noch wichtiger als in anderen Bereichen, das ganze Thema soziokulturelles Wissen und interkulturelle Fähigkeiten.
Das war mir jetzt nicht klar, dass das dann auch mit dazu gehört, aber das ist ja super. Das klingt nach, als hätte da der Chinesischunterricht deutlich dazugelernt. Ich hätte jetzt nämlich auch so als Frage noch, wie man denn heute überhaupt Chinesisch an Schulen dann auch lernt. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, Chinesisch zu lernen, da hatte unsere Lehrerin immer die Vorstellung, dass alles, was wir sprechen können, müssen wir auch schreiben können. Und deswegen war das am Anfang wahnsinnig mühsam. Und deswegen wollte ich da auch mal hören, wie fängt man denn eigentlich an? Also lernt man wirklich auch sofort mit Schreiben oder legt man einfach erstmal Wert darauf, dass die Schüler sich ein bisschen ausdrücken können und was verstehen?
Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, denn ich meine, ich kenne das auch so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und es ist natürlich auch nicht so schwer zu verstehen, wenn man davon ausgeht, dass die Lehrer damals eben einen Uni-Hintergrund haben. Und natürlich klar war, dass textorientierter Unterricht im Fokus steht und dass Lesen eine wichtige Rolle spielt. Inzwischen ist die Didaktik von modernen Fremdsprachen ganz klar fokussiert auf ein Ziel, nämlich interkulturelle kommunikative Kompetenz. Und da steht die Mündlichkeit im Vordergrund. Das heißt im Klartext, ich kann sehr gut Dialogübungen machen mit Schülern, ohne dass die auf Schriftzeichen zurückgreifen müssen. Also da kann ich entweder das Pinyin einsetzen oder ich kann auch mal was nur mündlich machen. Da muss man wahrscheinlich auch lernen, als Chinesischlehrer vielleicht ein bisschen Abstriche zu machen. Das ist das, was chinesischen Kollegen manchmal schwerfällt, weil Chinesisch für sie natürlich immer Schriftzeichen sind. Wir deutschen Lehrer haben es da ein bisschen in Anführungszeichen leichter, weil wir eher akzeptieren, dass man einen Text einfach auch mal in Buchstaben schreibt und es ist trotzdem Chinesisch. Letztlich muss man trotzdem dafür sorgen, dass unsere Schüler eben alle Fertigkeiten lernen, denn am Ende steht eben eine Prüfung und das ist das Abitur bei uns und das ist ein schriftliches Abitur. Das heißt, ein Schüler muss in der Lage sein, Texte zu lesen und auch eigenhändig Texte in Schriftzeichen verfassen zu können.
Kann man das sagen, wie gut Schüler Chinesisch sprechen, wenn sie mit der Schule fertig sind? Also kann man das vergleichen mit diesen Niveaus, die es auch in Spanisch oder Französisch beispielsweise gibt? Also ich kenne das so mit A1, A2, B1, B2, glaube ich.
Da müsste ich eigentlich zwei Antworten geben. Die erste ist die offizielle. Und zwar ist es natürlich so, dass Chinesisch zum Fächerkanon gehört und die Kompetenzen müssen vergleichbar sein, das Niveau muss vergleichbar sein. Deswegen hat die Kultusministerkonferenz natürlich auch entschieden, dass Chinesisch ein vergleichbares Niveau erreichen muss. Das ist inzwischen ein bisschen abgesenkt worden. Trotzdem wird verlangt, dass wer Chinesisch als zweite oder dritte Fremdsprache lernt, also 5 bis 7 Jahre lang, dass der Niveau B1 attestiert bekommt. Wer Chinesisch als spätbeginnende Fremdsprache lernt, also 3 Jahre, der erlangt das Niveau A2. Beides ist, denke ich, vom Niveau her sehr hoch gegriffen und der Fachverband fordert nicht umsonst seit langem, dass wir da ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Kompetenzen. Das ist natürlich die Mündlichkeit. In der Mündlichkeit ist es gar nicht so schwer, auf ein B1-Niveau zu kommen mit entsprechend viel Zeit. In der Schriftlichkeit aber, also was Lesen und vor allem Schreiben angeht, ist es enorm schwer. Denn da ist der Zeitaufwand einfach doppelt, dreifach so hoch. Und deswegen muss man da einfach Abstriche machen.
Okay, das heißt, dass künftig eventuell Schüler, die beispielsweise nur 3 Jahre Chinesisch lernen, dann doch vielleicht keine Schriftzeichen mehr lernen müssen.
Also das würde ich nicht tolerieren können, denn sie müssen auf jeden Fall chinesische Schriftzeichen lernen, denn ich glaube, ich kann keine Schüler als Analphabeten nach China schicken. Einfach nicht. Es ist aber zu differenzieren. Ich muss nicht unbedingt alles, was ich sagen kann, auch schreiben können. Ich muss mich aber, glaube ich, um Chinesisch zu verstehen und um auch das Land zu verstehen und die Wichtigkeit von Schrifttradition zu verstehen, schon eine Ahnung haben, wie dieses Sprachsystem funktioniert. Denn China ist tatsächlich so interessant, weil die Sprache ist wirklich, glaube ich, auch eine Sprachwelt. Und wenn ich die nicht verstehe, habe ich keinen Zugang zur Welt.
Ja. Also da bin ich voll bei Ihnen und ich bin auch dankbar, dass ich die Schriftzeichen gelernt habe, weil es natürlich sehr hilfreich ist, wenn man auch heute dann noch Texte lesen kann oder sich einfach auch gut zurechtfindet in China. Ich habe nur parallel auch immer im Kopf diese Geschäftsleute, die dann mal für 2-3 Jahre drüben sind, am Anfang total verzweifeln, weil sie eben auch die Schrift mit lernen müssen in ihrem Sprachunterricht und dann einfach relativ schnell aufgeben, weil sie die Zeit auch gar nicht haben. Yeah. Für solche Menschen ist es dann wahrscheinlich doch einfacher, auf die Schrift zu verzichten. Um einfach im Leben klarzukommen. Aber klar, wenn man die Sprache lernen muss, dann ist das natürlich unumgänglich.
Ja, wobei ich kann das durchaus akzeptieren, dass es bestimmte Lerner gibt, für die vornehmlich die Kommunikation wichtig ist. Und da würde ich durchaus sagen, warum nicht auch mal ohne chinesische Schriftzeichen?
Weiß man denn bei den Schülern, wie hoch deren Affinität zu China ist und wie die das entwickeln während ihrer Zeit in der Schule? Also haben die später dann auch noch mit China zu tun oder haben die oder studieren dann eben auch Sinologie? Oder Sie haben es glaube vorher schon gesagt, dass es noch keinen Studenten gibt, der auf Lehramt studiert und vorher Schüler war, wenn ich das richtig in Erinnerung.
Ja. Also es ist natürlich schwierig. Ich glaube, eine allgemeinverbindliche Antwort kann man hier kaum geben. Also was jemand nach dem Abitur macht, hängt ja von ganz, ganz vielen Faktoren ab und ist natürlich auch ein ganz individueller Prozess. Ich bin selber Chinesischlehrerin an einem Wirtschaftsgymnasium in Tübingen und ich kann zumindest sagen, dass es aus jedem Jahrgang mindestens 1 oder 2 Schüler gibt, denen ich später an der Uni wieder begegne oder von denen ich weiß, dass sie China-bezogen studieren oder arbeiten. Freut einen natürlich als Lehrer sehr und es ist auch definitiv ein wichtiges Ziel von Unterricht, dass man Interesse weckt und Potenziale entfaltet und auch Übergänge meistert. Andererseits bin ich auch wieder der Ansicht, dass die Beschäftigung mit Chinesisch an der Schule nicht immer zwingend dazu führen muss, dass ich hinterher im Leben Chinesisch oder in China studiere. Wir erwarten auch nicht von einem Schüler, der Französisch lernt, dass er unbinding Romanistik studiert oder in Paris lebt. deswegen glaube ich tatsächlich, dass wer sich an der Schule mit China auseinandergesetzt hat und Chinesisch gelernt hat, der hat ganz, ganz sicher seinen Horizont um eine beträchtliche Dimension erweitert. Und der hat auch ganz bestimmt sich von Klischees und Vorurteilen distanziert und im allerbesten Fall hat er eben nicht nur China besser kennengelernt, sondern auch sich selbst.
Inwiefern sich selbst? Dass man sich beim Chinesisch, weil man doch Geduld braucht, vielleicht?
Das mag auch eine Rolle spielen, aber ich glaube einfach, dass die Auseinandersetzung mit so einer distanten Sprach- und Lebenswelt doch auch einen zwingt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Eigene Wertvorstellungen und eigene Maßstäbe zu reflektieren und vielleicht auch ein Verständnis zu entwickeln, und zwar ein tiefes Verständnis für andere Formen von Existenz.
Vielen Dank, dass Sie die ganzen Fragen von mir schon beantwortet haben. Ich konnte soweit schon sehr viel mitnehmen. Haben Sie denn noch was für mich für den Schluss, was Sie vielleicht noch erwähnen wollten, was ich nur angerissen habe und nicht so richtig zur Sprache kam oder Ähnliches?
Also es ist natürlich vieles nicht gesagt worden, das ist immer so. Ich habe bei der Vorbereitung auch auf das Interview bin ich auf einen ganz interessanten Bericht gestoßen, nämlich dass in Schweden die Schweden und eben nicht die Franzosen uns voraus sein wollen, weil sie nämlich es tatsächlich schaffen wollen, in allen Schulen Chinesisch als Unterrichtsfach einzubauen, also angefangen von den Grundschulen. Warten wir mal ab, ob das gelingt, aber die Idee als solche finde ich gut, denn wir müssen, glaube ich, lernen, Schule auch ein bisschen weiter zu denken. Wir denken immer an Gymnasium und Abitur, das ist zweifellos wichtig und richtig, aber ich glaube, wir sollten auch dran denken, dass es ganz viele Schüler gibt, die an beruflichen Gymnasien sind, dass es aber auch Grundschüler gibt und dass es nicht unbedingt immer darum geht, so sehr in die Tiefe gehen zu müssen. Die Leute brauchen wir natürlich auch, wenn wir Fachexpertise benötigen. Aber dass es auch einfach gelingen muss, viele Menschen für die Sprache zu interessieren und den Blick zu weiten. Es ist nämlich eigentlich ein tolles Schulfach, mit dem es gelingen kann, mal wirklich über den eigenen Tellerrand rauszuschauen.
Mich haben Sie definitiv überzeugt. Ich glaube, wenn ich die Wahl gehabt hätte, zwischen einer anderen Sprache und Chinesisch zu wählen in der Schule, ich hätte mit Sicherheit Chinesisch gewählt. Aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuhörer gerade, also einen Schüler oder vielleicht auch einen Elternteil, wo sich das Kind demnächst entscheiden muss, welche Sprache es als nächstes lernen will. Wenn jetzt das Kind zwischen Chinesisch und Französisch steht, was würden Sie ihm raten?
Also ich finde Französisch eine wunderschöne Sprache. Ich habe selbst an der Schule Französisch gelernt und möchte es auch nicht missen. Entscheidungen sind zwischen A und B sind immer schwierig. Ich meine, was soll ich sagen? Ich bin Chinesischlehrerin. Mein Herz schlägt natürlich für Chinesisch. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen uns mal ein bisschen, lassen wir mal alle Kompetenzfragen und Niveaufragen beiseite und seien wir einfach mal ein bisschen mutig und lassen uns auf eine Sprache ein, die uns ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt.
Das war definitiv ein Plädoyer für den Chinesischunterricht. Vielen, vielen Dank, dass Sie im Interview mitgemacht haben.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Weidmann, für das Interesse.
Das war die heutige Folge des ChinaLog China Podcast. Wie bereits in der Folge angekündigt, findet ihr die Links zu verschiedenen Büchern zur Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen auch in den Shownotes beziehungsweise dann auf der zugehörigen Blogseite. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr mich über E-Mail über hallo@chinalog.de kontaktiert oder euch einfach mit mir über LinkedIn verbindet. Auch dazu den Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und Zaijian.